Ja, wer die Arbeit kennt. Auf dem, was gibt's da zu lachen? Kam ein Kommentar, den wollen wir nicht gehört haben hier. Ja, ihr habt ja das Bild hier auch gesehen. Ich dachte, das passt irgendwie dazu, wer die Arbeit kennt. Ne? Und ich habe dieses Bild aus dem Internet und dazu gibt es auch eine passende Unterschrift dazu. Das ist zu einem Artikel über die Hausarbeit. Und da stand, in gut organisierten Familien helfen schon die Kleinen bei der Hausarbeit mit. Das fand ich nett. Ja, die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir mit Arbeit, heute einmal nicht, wo wir hier im Gottesdienst beisammen sind. Das ist schön, einmal Abstand zu gewinnen und dann holt einem das Thema wieder ein, nicht? Am Sonntag plötzlich. Och. Ja, die Arbeit prägt uns. Die meiste Zeit verbringen wir bei der Arbeit, ne? So die Statistiker sagen 1700 Stunden im Jahr, so der durchschnittliche deutsche Arbeitnehmer. Aber ich rede heute nicht nur über die bezahlte Arbeit, sondern auch über die unbezahlte. Die gehört mit dazu. Natürlich, klar, ist genauso. Arbeit, die Arbeit im Haushalt, im Haus, am Haus, ums Haus herum, im Garten und auch die Arbeit im Haus des Herrn, in der Kirche, in der Gemeinde, alles das gehört dazu. Die Arbeit prägt uns. Auf die Frage, wer bist du denn, was bist du, sagen wir sind, ich bin Schüler, ich bin Angestellter, ich bin Hausfrau, Arbeiter, Kassierer. Die Antworten, die man darauf, also selten mal einer, der sagt, ich bin Mercedes-Fahrer oder so, oder Skandinavien-Fan oder so. Meistens sagen wir irgendwas mit dem, was wir so machen. Es hat immer was mit der Arbeit zu tun. Und wir haben schon sehr, sehr positiv angefangen. Wir haben einen positiven, richtig positiven Einstieg zum Thema Arbeit gehabt vorhin in dem einen Lied. Danke für diesen guten Morgen. Da heißt es doch in dieser einen, wie geht das noch? Danke für meine Arbeitsstelle. Ja, das war doch richtig erhebend. Schön, dass wir Arbeit haben, oder? Leider, das Gegenteil ist für viele Menschen der Fall. Ich war richtig schockiert, als ich eine Untersuchung vom Fokus gelesen habe, dass in Deutschland, man höre und staune, 87% der Arbeitnehmer unzufrieden sind mit ihrer Arbeit. Das heißt, von 8 sind 7 unzufrieden, nur einer ist zufrieden. Boah, und dann hieß es weiter, 1/3 aller Arbeitnehmer haben innerlich schon gekündigt, denen ist ihre Firma egal, die machen Dienst nach Vorschrift, möglichst unauffällig, aber eigentlich sind sie gar nicht mehr dabei. So, und da passt dann auch der Spruch dazu, wer die Arbeit kennt, ich weiß nicht, ob du den, hast du den vervollständigt, gerade eben Klaus, oder wie, ja, kennst den Spruch, ne? Ja, sag ihn mal laut.
Wer Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt.
Genau. Ja, also ich sag's nochmal für alle, die es jetzt nicht gehört haben, wer die Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt. Ja. Ja, da drängt sich einem förmlich die Frage nach dem Sinn der Arbeit auf. Ja, hat Arbeit trotzdem einen Sinn? Und das ist der Untertitel. Und ich muss sagen, es ist eine unglaublich alte Frage. Das ist jetzt nicht erst seit der Fokusuntersuchung, dass die Leute so unzufrieden sind, dass dann so diese Frage aufkommt, sondern diese Frage, die findet sich schon in der Bibel, im Alten Testament. Da schreibt der Prediger, wenn jemand etwas tut, welchen Vorteil hat er davon, dass er sich anstrengt? Prediger, ganz interessant zum Lesen, Prediger 3, Vers 9. Und das ist auch eigentlich das, was ich mir für heute vorgenommen habe, gute Gründe zu sagen, warum Arbeit trotzdem Sinn macht. Also es geht mir nicht darum, all die Probleme aufzuzählen, die so um die Arbeit rum sind, so wie Arbeitslosigkeit oder viel zu viel Arbeit, sinnlose Arbeit, Stress mit dem Chef, Mobbing und was dergleichen noch alles mehr, sondern mir geht es darum, Gründe zu nennen, warum Arbeit Sinn macht. Und die Gründe habt ihr schon auf dem Zettel hinten auf der letzten Seite drauf. Dummerweise habe ich jetzt keinen Lückentext-Text gemacht, sodass ihr im Grunde genommen schon die Auflösung habt. Ne? Aber ich sage was dazu. Ich sage was dazu. 6 gute Gründe, dass Arbeit Sinn macht. Die Bibel hat eine Menge Material zu diesem Thema, zum Thema Arbeit. Und es lohnt sich, da mal hineinzuschauen, was es da alles gibt. Also, wir hatten mal ein Gespräch, da ging es um den Himmel. Und da war die Vorstellung, im Himmel, da brauchen wir mal nicht zu arbeiten. Vielleicht kennen die Älteren unter uns noch so das Schlaraffenland. So die Vorstellung vom Schlaraffenland. Wir hatten, als unsere Kinder noch klein waren, das Buch Mackie im Schlaraffenland. Das war toll. Ja? Und bei vielen kommt die Vorstellung vom Himmel so von Mackie im Schlaraffenland. Da muss man sich erstmal durchfressen durch so einen Wall aus Grießbrei und dann kommt man in dieses herrliche Land, wo man bestraft wird, wenn man arbeitet. Aber so ist es nicht. Wir erleben eine große Überraschung, wenn wir in die Bibel hineinschauen. Denn da heißt es schon in der Schöpfungsgeschichte, vor dem Sündenfall, also bevor alles schiefgegangen ist, Gott, der Herr, nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte. Das ist Arbeit. Das ist Gartenarbeit. Das gehört zum Plan Gottes mit dem Menschen einfach dazu. Und dann noch eine andere Stelle, die zeige ich hier aber nicht, aber viele kennen das ja, so die 10 Gebote. Da gibt es ein Gebot zur Arbeit. Habt ihr das gewusst? Also viele denken, da geht es nur um ja den Feiertag heiligen und so. Aber da steht noch was anderes. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Habt ihr das gewusst? Es gibt ein Gebot zur Arbeit. Bei den 10 Geboten. Also das gehört dazu. Arbeit ist von Anfang an ein Teil des Planes Gottes. Und im Paradies, im Himmel werden wir garantiert arbeiten. Sei euch jetzt schon gesagt. Aber keine Angst, es kommt nicht so schlimm. Der erste Grund, damit ich meine Rechnung bezahlen kann, ist ja ganz logisch. Ja. Kennen wir ja alle. Wenn wir jetzt also einfach nichts tun, dann kommen die Rechnungen und nach der Rechnung kommen die Zahlungsaufforderungen und nach der Zahlungsaufforderung kommt irgendwann ein Kasseunternehmen und Gerichtsvollzieher und all das. Gott sagte zu Adam nach dem Sündenfall, du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen. Das ist jetzt ein Zeitsprung, das ist nach dem Sündenfall. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen. Das heißt nicht etwa, dass man in der Sonne liegt und es ist so heiß und man schwitzt dann, sondern man schafft im Weinberg draußen oder auf dem Feld oder was es dergleichen mehr an Tätigkeiten gibt. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen oder im Schweiße deines Angesichts, wie es in alten Übersetzungen heißt. Zugegeben, Arbeit macht nicht immer Spaß. Und die Erwartung, ich will einmal eine Arbeit haben, die mir Spaß macht, ja, dem möchte ich sagen, es ist vorprogrammiert, dass du unzufrieden wirst, sein wirst mit der Arbeit. Arbeit ist immer auch nicht mit Spaß verbunden. Es ist nicht, oder andersrum, nicht immer mit Spaß verbunden. Ein Kommentar zu dieser Umfrage aus dem Fokus hat gesagt, es hängt auch damit zusammen, dass die Deutschen dazu neigen, übersteigerte Erwartungen an ihre Arbeitsstelle haben. Sie sollten einmal überlegen, ob ihre Erwartungen realistisch sind. Und wenn man die ein bisschen zurückschraubt, dann sieht manche Arbeitssituation schon mal nicht so kritisch aus. Zugegeben, Arbeit macht nicht immer Spaß. Wir leben in einer gefallenen Welt mit viel Frust, mit Stress, mit Konflikten und so weiter. Trotzdem, Brot gibt es für Arbeit. Brot gibt es für Arbeit. Das ist Gottes Plan, das ist ein Lebensprinzip. Es ist ein deutliches Nein der Bibel zum Diebstahl, zu Asozialität, zu Ausbeutung, zu Hotel Mama. Auch das sei einmal unter uns hier gesagt. Was ist mit denen, die sich nicht selber versorgen können? Auch wieder natürlich kritische Nachfrage. Die ersten Gemeinden haben die versorgt, die nicht in der Lage waren, die keine Arbeitskraft hatten für Geld jetzt oder für irgendwie arbeiten zu gehen, die sind versorgt worden. Mitten in einer ganz, ganz sozial kalten Umwelt war da so eine Insel der Liebe und der Zuwendung auch für die Bedürftigen. Die Schattenseite natürlich immer bei so einem System, das wird immer ausgenutzt. Ist immer auch dabei. Zum Leidwesen der wirklich Bedürftigen in erster Linie, weil die ja natürlich gleich dann in Generalverdacht geraten, sollen sie nicht. Deswegen folgendes, findet sich folgender Satz in der Bibel, der uns vielleicht ein wenig schlucken lässt, aber steht wirklich da, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Also wer nicht arbeiten will, obwohl er kann, soll auch nicht die Zuwendung der Gemeinde für Sozialbedürftige in Anspruch nehmen. Steht in 2. Thessalonicher 3. Jeder soll seinen Beitrag leisten. Das ist eigentlich ja nicht spezifisch christlich, sondern das ist eigentlich allgemeinmenschlich, oder? Ich bin überzeugt, hätten wir hier einen Querschnitt der Bevölkerung, fast alle würden sagen, ja, genau, so ist es, ja. Da ist gar kein Streit. Und darauf weist Paulus ja auch hin in seinem 1. Timotheusbrief. Ein beinhartes Wort, wer aber für seine Verwandten, besonders für die eigenen Hausgenossen nicht sorgt, der verleugnet damit den Glauben und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Ne? Weil Ungläubige, die machen das. Die versorgen ihre Verwandten normalerweise. Und wenn Christen das nicht tun, dann sind sie schlimmer als Ungläubige. Natürlich, klar, logisch. Gemeint ist hier nicht nur die Versorgung mit, also durch bezahlte Arbeit, sondern ist auch die Mithilfe bei der Hausarbeit. Sind auch nicht nur Erwachsene gemeint, sind auch Heranwachsende, sind auch Kinder hier mit gemeint. Da bleibt einem bald der Atem weg. Jeder leistet seinen Beitrag. Also mit meiner Arbeit kann ich mich selber versorgen. Und der zweite Grund ist, damit ich meine Gaben entfalten kann. Gott hat uns gemacht, jeden von uns anders, das haben wir ja schon letztes Mal gehört. Du hast uns ja da so eine Einführung gegeben, Frau und Mann, sind wir schon mal unterschiedlich. Aber es geht ja noch viel weiter. Selbst es ist ja nicht hier eine Sorte Frauen und eine Sorte Mann und irgendwie total gleich, sondern auch die Frauen sind sich so wahnsinnig unterschiedlich. Und die Männer auch. Jeder von uns hat seine eigenen geistlichen Gaben, sofern gläubig, seine Lebenserfahrung, seinen Herzschlag, seine natürlichen Fähigkeiten. Jeder hat sein ureigenstes Profil. Keiner ist so wie du. Und das ist gut so. Gut, dass es nur einen von deiner Sorte gibt. Warum singt die Blaumeise? Weil sie eine Blaumeise ist. Was soll sie denn anders tun? Das ist ihre Identität. Gott hat sie als Blaumeise erschaffen. Warum sollen wir arbeiten? Weil Gott uns Fähigkeiten gegeben hat. Das ist ein Teil unserer Identität, mit ganz besonderen Fähigkeiten ausgestattet. In den letzten Schuljahren leistet die Schule einen Einsatz, um die Schüler mit dem Berufsfeld in Kontakt zu bringen, der zu ihnen passt. Das gab es früher nicht so in dem Maße, aber das ist sehr, sehr wichtig. Schlecht ist, wenn das ignoriert wird, das Prinzip, jeder nach seinen Gaben, Fähigkeiten, Erfahrungen. Ich habe da ein Beispiel gefunden in der aktuellen Politik in unserer Gesellschaft. Schlecker hat ja Pleite gemacht, wir haben auch einige dicht gemachte Läden bei uns hier in Hemsbach. In Laudenbach gibt es ja auch einen Schlecker, der dicht gemacht hat, auch einen, ja. Und da gab es einen genialen Plan von unserer Arbeitsministerin Ursula von der Leyen. Die Arbeitsministerin Ursula von der Leyen schlug vor, dass die Mitarbeiter von Schlecker Erzieherinnen oder Altenpflegerinnen werden sollten. Doch nun zeigt sich, dass das nicht gut klappt. Von nur 81 von knapp 23.000 Leuten von Schlecker und ihr Platz machen so eine Umschulung. Also, wer gut Klopapier verkaufen kann, muss dafür noch nicht ein guter Altenpfleger werden. Ja, das ist keine zwingende Verbindung. Das war vorauszusehen. Viele leiden, weil sie im falschen Beruf gelandet sind. Es macht depressiv, mein Rat. Das ist wirklich ein Grund, sich einen anderen Beruf zu suchen. Noch mehr, als dass das Gehalt nicht stimmt. Ja, Gaben sind zum Dienst bestimmt. Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Das ist natürlich hier auf die Gemeinde bezogen, aber ich denke, wir können es aufs ganze Leben beziehen. Gott hat seine vielfältige Gnade nicht zur Deko gegeben, damit es schön aussieht. Nicht zum Angeben gegeben, sondern zum Gebrauch, zum Dienst. Dieses Profil geht auch mit der Verrentung nicht verloren. Es ist immer noch da, auch mit 65, auch mit 67. Es ist kein Zufall, dass Gott uns mit 67 nicht plötzlich sterben lässt und zu sich nimmt, sondern er lässt uns da und wir können es einbringen, teilweise bis ins hohe Alter. Wir erleben es auch bei uns in der Gemeinde. Ich finde es eine tolle Sache. So, also, warum ist Arbeit sinnvoll? Damit ich meine Rechnung bezahlen kann, damit ich meine Gaben entfalten kann. Und um Jesus ähnlicher zu werden. Es gibt ja Arbeit, die schlecht bezahlt wird. Soll ich sie deswegen sinnlos? Noch nicht unbedingt. Es gibt Arbeit, für die keine besonderen Fähigkeiten erforderlich sind. So untergeordnete Sachen, ganz einfache Hilfsdienste. Ja, bringen die auch was? Ich denke, vielleicht ich bin zu Höherem geboren, habe nur noch nicht die passende Tätigkeit, den Platz, das Betätigungsfeld gefunden. Was soll ich Steine schleppen? Helfen kann fast jeder. Und das hat Folgen, nicht nur für den Bau, wenn hier Steine geschleppt werden. Das hat auch Folgen, das macht etwas mit mir. Es verändert mich. Man könnte einen Test machen. Zwillingspaar, der eine kriegt Arbeit und der andere braucht sein Leben lang nichts tun. Wie werden sich die beiden entwickeln? Werden die sich unterschiedlich entwickeln? Aber klar werden die beiden sich unterschiedlich entwickeln. Und wie? Dazu bin ich da auf der Welt, damit ich Jesus ähnlicher werde. Natürlich nicht äußerlich. Ich werde wahrscheinlich nicht Wasser in Wein verwandeln können, werde ich nie tun. Aber innerlich, die Bibel nennt diesen Dauerauftrag Jüngerschaft oder Nachfolge. Von der Kindheit und Jugend Jesu heißt es, er nahm zu an Gnade. Also auch Jesus hat sich verändert. Was ist passiert? Wie hat er sich verändert? Wir wissen nicht so viel über die Jahre, die Jesus in der Jugend verbracht hat und als junger Erwachsener. Aber eins wissen wir, er hat gearbeitet. Als Zimmermann. Als Zimmermann. Ist das nicht Verschwendung? Nein, das ist keine Verschwendung. Mose war 40 Jahre lang als Schafhirt unterwegs. Verschwendung? Nein, sicher nicht. Er konnte ganz toll lernen in diesen 40 Jahren, wie man ein Volk führt. Wahrscheinlich wäre er nie zum Ziel gekommen, hätte er nicht vorher die 40 Jahre Schafe gehütet. Wir sind nicht für immer auf der Welt. Das Leben ist eine zeitlich begrenzte Aufgabe. Es ist die Trainingsphase unseres Daseins, das eigentlich kommt noch. Und deswegen sind auch untergeordnete Tätigkeiten, Hilfsdienste nicht umsonst getan. Ganz davon abgesehen, dass sie auch gebraucht werden. Jesus sagt, wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist auch in den großen. Ist es auch in den Großen. Und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den Großen. Lukas 16, Vers 10. Wenn wir auferstehen, wenn wir vor Gott stehen und wir etwas Gutes mit unseren Gaben, mit unserem Profil gemacht haben, dann wird Gott sagen, wird Gott nicht sagen, und nun hast du eine Ewigkeit lang Ferien, nichts mehr tun. Ich glaube, das wäre eine Strafe, das wäre die Hölle. Was er sagen wird ist, ja, wir haben es aus einer Rede Jesu, der Herr sagte zu ihm, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Daran erkennen wir, dass die Arbeit, die wir mal im Himmel haben, nicht mit Frust verbunden sein wird. sondern mit Freude. Mit Freude pur. So, warum trotzdem arbeiten, um Jesus ähnlicher zu werden, war der letzte Grund. Jetzt kommt noch eins dazu, Glaubwürdigkeit. Ehrliche, gute Arbeit macht glaubwürdig. Als Christen haben wir einen Auftrag, die gute Nachricht weiterzusagen, tun wir ja auch. Aber was von dem Gesagten wird schon gehört? Die Leute sind kritisch in diesen Zeiten. Die Worte hören sie wohl. Allein ihnen fehlt der Glaube. Warum fehlt ihnen der Glaube? Weil ja so viel gesagt wird und es ist oft so wenig dahinter. Wem kann man trauen? Natürlich dem, der das, was er glaubt, nicht nur mit Worten bekennt, sondern der das auch anwendet, was er glaubt. So schreibt der Apostel Paulus in seinem allerersten Brief, dem Brief im ersten an die Thessalonicher: Setzt eure Ehre darein, ruhig zu leben. Also das, damit heißt nicht hier irgendwie auf dem Sofa sitzen und vor der Glotze hocken, sondern ruhig heißt keinen Rabatz zu machen. Euch um die eigenen Aufgaben zu kümmern und mit euren Händen zu arbeiten, wie wir euch aufgetragen haben. So sollt ihr vor denen, die nicht zu euch gehören, ein rechtschaffenes Leben führen und auf niemand angewiesen sein. Also vor denen, die nicht zu euch gehören, soll sich das Ganze abspielen. Warum? Natürlich, damit sie sehen, hier ist ein vertrauenswürdiger Mensch. Wenn der was sagt, den muss ich ernst nehmen zumindest einmal. Der wird ja nicht alle Zweifel zerstreuen, aber den muss ich ernst nehmen. Allerdings funktioniert das nur, wenn ich meine Arbeit auch nicht nur mache, sondern auch gut mache. Und ich innerlich kündige, denn das wird sehr wohl gespürt und erkannt. Fünfter Grund, Nächstenliebe, um anderen helfen zu können. Paulus, also wir arbeiten, damit wir die Rechnung bezahlen können, okay. Und der Paulus, wenn jemand das schafft, das ist schon mal gut. Na, wie schlimm ist es, dass wir so viele haben, die das nicht schaffen. Teilweise auch unverschuldet, ist mir schon klar, aber eben teilweise auch verschuldet. Und wenn jemand das schafft, auf eigenen Füßen zu stehen, seine Rechnung selber zu bezahlen, toll. Aber der Paulus, der setzt noch einen drauf. Er schreibt nämlich an die Epheser, der Dieb soll nicht mehr stehlen, okay, kommen wir mit, sondern er soll arbeiten, okay, und sich mit den Händen etwas verdienen, okay. Und jetzt kommt aber der Clou, damit er den Notleidenden davon geben kann. Das ist der Sinn von bezahlter Arbeit auch, um Notleidenden geben zu können. Sein Programm ist nicht vom Dieb zum Bürger, sondern vom Dieb zum Wohltäter. Einen Überfluss zu erarbeiten, das ist nicht nur erlaubt, sondern das ist auch sehr wünschenswert und etwas sehr Gutes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist die Umsetzung von diesem großen Gebot. Das kann praktisch heißen, wenn in Indien junge Mädels mangels Ausbildung überhaupt keine Perspektive haben, eigentlich zum Hungern verurteilt sind, wenn man ihnen Nähschulen ermöglicht, dass sie sich eine berufliche Basis schaffen, um dann auf eigenen Beinen zu stehen und vielleicht noch Überschuss zu schaffen für andere. Das ist eine tolle Sache. Natürlich kann ich mir auch nicht verkneifen, auf Weihnachten im Schuhkarton hinzuweisen. So lernen schon die Kleinen, es ist etwas ganz, ganz Tolles, anderen in Not zu helfen. Sechster Grund, ein Beitrag für Gottes Reich, um etwas für Gottes Reich beitragen zu können. Was kann man mit Überschüssen außerdem machen? Ja, Gottes Reich, die Mission, die Gemeinde, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Gott sucht nicht nur Leute, die bereit sind, für ihn, sagen wir einmal, nach El Salvador zu gehen oder irgendwo nach Afrika, Kamerun, Mosambik. Er sucht auch Leute, die bereit sind, solche Leute auszusenden und sie zu unterstützen und ihnen das möglich zu machen, dem Ruf Gottes zu folgen. Das gehört doch auch mit dazu. Vielleicht gibt es schon genug, die seine Stimme gehört haben und innerlich sagen, ja, aber es klemmt bei den Leuten, die sie aussenden. Er sucht Leute, die bereit sind, mit ihrem Zehnten einen wesentlichen Beitrag zum Bau seines Reiches zu geben. Bei uns in Hemsbach, Laudenbach, aber auch überall auf der Welt. Jesus macht das sehr, sehr deutlich schon in der Bergpredigt, seine Antrittspredigt sozusagen. Er sagt, euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazu gegeben. Matthäus 6, Vers 33. Und diese Erfahrung, die haben schon viele, viele gemacht. Wer Gott ehrt, den wird er auch ehren. Alles andere, das ist Wohnung, das ist Heizung, das ist Strom, das ist voller Kühlschrank, das ist Auto. Also, arbeiten wozu? War gar nicht Teil meiner Präsentation. Aber nicht schlecht. Fehlte das am Schluss? Okay. Wozu? Damit ich mich selber versorgen kann. Erstens, zweitens, damit ich meine Gaben entfalten kann. Drittens, damit ich Jesus ähnlicher werde. Und viertens, um glaubwürdig, ein glaubwürdiger Zeuge zu sein. Fünftens, um der Nächstenliebe willen, um anderen in Not helfen zu können. Und sechstens, um für Gottes Reich etwas beitragen zu können. Wer das tut, der investiert. Der verschwendet nicht, der investiert. Investiert in die Ewigkeit. Ja, sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen können, sagt Jesus. Wer für das Reich Gottes gibt, der bildet ein Vermögen. Zinsen gibt es hier momentan nicht viel, weiß nicht, ein und ein Viertel oder sowas, lächerlich. Und die Quellensteuer holt sich dann den Rest, aber im Himmel ist die Sache total sicher. Abgeben müssen wir das Ganze sowieso, eines Tages. Der Himmel ist der sicherste Ort des Universums. Also die Entscheidung für euch heute ist, seid ihr zufrieden mit der Zuschauerrolle? Ja? Wer die Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt nach dem Motto. Oder wählt ihr die Rolle des Mitwirkenden? Arbeit ist etwas Gutes, etwas Sinnvolles und ich leiste meinen Beitrag. Oder eben auch die Entscheidung, will ich mein eigenes Reich bauen? Bin ich zufrieden mit Grund 1 und 2 so? Oder ist mir das ein Anliegen, Gottes Reich, an Gottes Reich mitzuwirken? Diese Entscheidung möchte ich euch gerne stellen. Amen.